Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz.
Folge 21 des Open Web Podcasts ist hier und nicht nur Folge 21, sondern wir sind auch ein Jahr alt geworden. Dann sage ich mal zu euch herzlichen Glückwunsch.
Happy Birthday! Alles Gute.
Nein, das ist ja euphorisch. Gut. Okay, das ist geklippt. Aber egal. Ja, ein Jahr haben wir das geschafft. Auch Carsten sagt Hurra, Hurra. Ja, mein Name ist Christian Scholz. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mal eigentlich diese ganzen Blogadressen sagen müssen oder nicht, oder ob das inzwischen alle Leute wissen.
Brauchen wir nicht mehr.
Ne, ich glaube, das inzwischen ist das doch klar, ne?
Ja. Aber ich finde, wir sollten irgendwann mal einen Buchstabier-Contest starten.
Ja, also das, da machen wir einen extra Podcast von.
Ich habe wirklich schon angefangen zu üben, meinen Blog schneller zu buchstabieren wie du.
Ach so.
Bin noch nicht so weit, aber...
Ja. Na gut, okay.
Nächste Folge.
Genau. Ja, also herzlich willkommen auch Sebastian Küpers, AK Pixelsebi und Matthias Pfefferle, AK Pfefferle. Ja, bevor wir, also was wir machen wollen, ist einen kleinen Rückblick zu wagen, was das Jahr passiert ist, auch die Folgen mal anzuschauen, die wir gemacht haben. Die spielen wir alle einfach vor, hatte ich mir gedacht. Und erzählen danach was dazu, was sich in dem Jahr getan hat.
Aber keine Angst, doppelte Geschwindigkeit.
Genau. Ja, das machen wir nicht, aber wir fassen es kurz zusammen und schauen mal, was sich in diesem Jahr eben getan hat. Bevor wir dazu kommen, wollen wir vielleicht auf aktuelle Gegebenheiten eingehen oder jetzt nicht mehr ganz so aktuell. Wie ihr gehört habt, SchülerVZ hatte ein kleines Datenproblem, sprich es sind vielerlei Profildaten irgendwie in einer Datenbank gelandet, die nicht bei SchülerVZ war und auch ein paar Bloggern zugespielt worden, ne, unter anderem Netzpolitik. Die Frage wäre jetzt einfach, was genau ist passiert? Wisst ihr das? Und ist es ein Skandal jetzt von Seiten SchülerVZ oder eher nicht?
Also ich habe das nur am Anfang verfolgt. Ich weiß gar nicht jetzt, wie das geendet ist. Das wurde auch irgendwie immer komplizierter. Also so wie ich das am Anfang verstanden habe, sind da eigentlich nur, in Anführungszeichen nur, von einem Crawler wohl offensichtlich alle möglichen öffentlichen Daten abgegriffen worden. Das hat wohl irgendwie nur funktioniert, weil irgendwie das Capture von denen gehackt wurde und irgendwie es irgendeine Methode gab, irgendwie das Capture runterzuladen, zu entschlüsseln und dann irgendwie somit den Crawler da ewig drüber laufen zu lassen, um wahrscheinlich viele Daten zu sammeln.
Das heißt also, SchülerVZ ist da raus oder ist das, können die was besser machen oder?
Spielst du jetzt den Interviewer, der gar keine Ahnung hat? Weiß ich, ich glaube, die Frage möchte Pfefferle beantworten.
Ich?
Muss also ich denn so alle meine Fragen selbst beantworten?
Ich glaube, so der Punkt ist so einfach, dass im Prinzip es nicht möglich sein dürfte, dass irgendein Bot, Crawler, Bot auch immer, da massiv Daten sammelt, weil ja eigentlich letzten Endes, wenn so ein Ding kommt und immer wieder fragt und immer wieder guckt, das doch eigentlich abgelehnt werden müsste. Und dafür gibt es auch diese Captures und die sind gehackt worden, deshalb ging das.
Ja, und die stellen es jetzt, glaube ich, zumindest um auf Recapture, was ja ein anderes System ist, was angeblich nicht so leicht zu hacken ist. Das wird man sehen, aber ich meine, es kam natürlich auch wieder die Diskussion auf, ob denn es dann so okay ist oder was die User eigentlich wissen, was da von ihren Daten eigentlich online ist. Was vielleicht das eigentliche Problem dabei ist. Ich hatte auch noch gehört hier, in irgendeiner Sendung war das, wurden ja auch so ein paar interviewt, ein paar Schüler, und die meinten, ja, irgendwie sie hat jetzt ihren Nachnamen irgendwie abgekürzt, nur noch zu S. Sie wird da jetzt nur als Claudia S. stehen, und das Schöne im Fernsehen war, dass dann drunter in der Bauchbinde dann stand Claudia Schmidt oder was auch immer. Drunter noch der Letzte. Ihre Freunde sagen bla bla bla. Ja, das ist natürlich sehr toll.
Ja, was ich jetzt nicht weiß, sind da jetzt auch Leute an irgendwelche Daten angekommen, die nicht öffentlich gewesen sind, die man eigentlich nicht hätte haben dürfen?
So wie ich das verstanden habe, nicht. Also ich habe nur von dem Crawler gehört und da sollte es eigentlich nicht möglich sein, an andere Daten dran zu kommen, sonst wäre es ja ein anderes Problem. Aber also ich habe da jetzt nichts großartig gehört. Ich habe auch in den Kommentaren von den ganzen Blogposts war ja auch eigentlich vieles drin, dass jetzt Also das ist jetzt, sagen wir mal, von SchülerVZ jetzt nicht so das Problem war, sondern eher, beziehungsweise, dass es vielleicht ein bisschen zu sehr aufgebauscht worden ist, wie von wegen Datenskandal, weil das hört sich ja schon eher so an, als würde man von internen Daten rausgeben. Und das ist ja nicht der Fall gewesen. Das heißt, ich meine, schlimm genug natürlich, dass diese Sachen jetzt online sind oder ich weiß nicht, ob sie jetzt irgendwo noch online sind, wahrscheinlich, wenn das einmal im Netz war. Aber ich denke mal, was natürlich eh wichtig ist, dass vielleicht auch von Seiten SchülerVZ, StudiVZ und so weiter vielleicht ein bisschen mehr darauf hingewiesen wird, wie man seine Daten schützt oder sie nur mit den Leuten teilt, für die sie bestimmt sind. Weil das hatten wir ja in dieser Privatsphären-Folge auch mal. Ich glaube, Anfang des Jahres hatten wir das ja auch mal durchgesprochen, den einen Vortrag vom Chaos Communication Kongress, wo es ja auch darum eben geht, dass sich viele Schüler, wahrscheinlich nicht nur Schüler, nicht so bewusst sind, welche Daten jetzt eigentlich für wen einsehbar sind. Oh. Und die einfach denken, das sehen jetzt nur meine Freunde.
Also ich glaube auch, dass der größte Skandal daran war, dass es halt um Schüler und um Minderjährige ging. Wenn das jetzt irgendwie bei StudiVZ oder bei MeinVZ passiert wäre, wäre es sicherlich nicht so ein großes Medienecho.
Ja.
Ja gut, weil im Endeffekt sind es ja eigentlich wirklich die öffentlichen Profildaten. Hätten sie jetzt öffentliche Profil-URLs, dann wäre das ja der gleiche Schmuh gewesen. Also
einer meinte auch in den Kommentaren, was jetzt so anders wäre, wenn man auf die erweiterte Suche geht und sucht nach sowieso. Ja. Sowieso, ich meine, gut, da kriegst du nicht die Menge, das ist natürlich die Sache.
Ja, klar. Also,
sag mal, wenn man jetzt irgendwas auswerten will, ist das natürlich interessanter oder bestimmte Gruppen suchen will. Ich weiß jetzt auch nicht, wofür auch immer. Aber natürlich einzelne Leute mit einem bestimmten Profil, die wirst du auch so irgendwie finden.
Ja, aber ich glaube wirklich, das Heikelste daran war, dass es eben um Minderjährige ging. Ja, und darum, dass halt jemand so riesen Mengen an Daten besorgt hat.
Ja. Ja, das sollte auf jeden Fall nicht möglich sein. Aber ich denke mal, ganz verhindern wird man es nie können. Also auch mit anderen Capture-Methoden oder was auch immer. Ich meine, das ist halt nur der größere Aufwand, der natürlich betrieben werden muss, um dann da dran zu kommen. Da gibt es ja durchaus Möglichkeiten, auch das, was weiß ich, auf irgendwelchen anderen Seiten dann lösen zu lassen und dann das wieder zurück zu senden.
Nee.
Ja, gut. Ich hatte auch nochmal bei StudiVZ angefragt, ob die oder VZ, wie heißt die nochmal, VZ.net Gruppe Limited irgendwas, ob da nochmal irgendwer vielleicht vorbeischauen will. Das wäre auf jeden Fall interessant, nochmal vielleicht direkt von denen zu hören, was jetzt eigentlich genau passiert ist, was vielleicht auch die Konsequenzen da intern sind, was man dann halt vielleicht besser machen will in Zukunft. Da hoffe ich, dass wir noch irgendwann mal einen bekommen. Das wäre auf jeden Fall ganz gut, denke ich. Ja,
das,
dann.
Das wäre schön, habe ich mal dich noch sagen. Mhm.
Ja, dann wollte ich noch was ankündigen. Und zwar gibt es den Data Without Borders Podcast wieder, den sozusagen englischsprachigen Open Web Podcast unter datawithoutborders.net. Werde ich auch gleich die nächste Folge live stellen. Und ich mache noch einen Polit-Podcast jetzt auch unter politfunk.de. Dort gibt es auch was zu sehen.
Ach, was passiert da so?
Da passieren im Moment, also angedacht ist erstmal, oder die
Ursprünge. Das ist ein Piratensender?
Das ist nicht unbedingt ein Piratensender.
Piratensender Powerplay. Mit Mr. Topf.
Ja, nicht ganz. Sagen wir mal, der eine Podcast, Piratenwatch, das ist ein Piratensender. Das ist auch, denke ich, klar, weil das die Piratenpartei mehr oder weniger selbst unter sich ausmacht. Da werden die Kandidaten für die Landesliste, für die nächste Landtagswahl hier in NRW interviewt, aber von denen selbst, damit die eine bessere Idee haben, wie die abschneiden. Und aber es ist mehr geplant, also es ist auch ein bisschen parteienübergreifender geplant. Also der nächste Podcast soll halt hier auch aus Aachener Sicht sein, sprich, was im Stadtrat so passiert, also kommunale Themen. Weiß ich, ob das dann so interessant ist für globales Deutschland, aber vielleicht kommt noch mehr. Auf jeden Fall will ich das auf jeden Fall nicht nur piratenlastig da halten.
Du siehst dich also da schon eher so als unabhängiger Berichterstatter.
Ja, was heißt unabhängig? Also ich meine, mich interessieren natürlich die Netzthemen. Das ist ja jetzt so, ja. Ne? Ich meine, was sich jetzt in Aachen hier so tut, da habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht so viel mit beschäftigt, weil ich meine, ob jetzt da ein Bus da oder da fährt, ist mir egal, weil ich zu Fuß gehe. Und Einkaufszentren, wo die hinkommen, ist mir jetzt eigentlich auch immer nicht so wichtig gewesen. Das mag vielleicht anders sein, wenn ich mal irgendwie, was ich Nachwuchs habe oder so, dann sind natürlich Kindertagesstätten oder ähnliches vielleicht schon ein Thema. Aber ich meine, das ist ja auch für mich eine Chance, mal reinzukommen, um zu gucken, was eigentlich hier in Aachen passiert. Koalitionsvertrag habe ich mir zumindest schon mal ausgedruckt. Ja, man plant viel, auf jeden Fall. Und das ohne Geld. So viel weiß ich schon. Ja, nee, aber generell, wie gesagt, bei den Themen kommt man ja auch mit, sagen wir mal, ob man jetzt Pirat ist oder nicht, kommt man ja auch nicht weiter. Ich meine, gerade im kommunalen Bereich ist das ja eigentlich eher pragmatisch, würde ich mal sagen, als jetzt so ideologisch oder was auch immer geprägt. Aber mal sehen, also eigentlich bin ich mehr an so Metathemen interessiert, also wie man zum Beispiel auch mehr Partizipation, irgendwie Bürgerpartizipation hinbekommen kann oder auch wie demokratische Prozesse vielleicht verbessert werden könnten, sodass man halt ein bisschen mehr mitreden kann oder zumindest auch mehr Transparenz hat von Seiten der Parteien. Und vor allem der Regierung natürlich. Ja, das aber genug am Rande. Hätte es Open Politik Podcast nennen sollen. Ja, dann kommen wir mal zu ein Jahr Open Web Podcast und angeleitet hat das, glaube ich, der Sebastian, wenn ich mich da recht erinnere.
Den Podcast an sich?
Ja. Von dir kam mal eine Antwort,
ja,
oder?
Stimmt. Wir haben uns, Christian und ich haben uns im Oberholz, was für ein Klischee, wir haben uns im Oberholz in Berlin getroffen und hatten das, glaube ich, da abgekaspert und haben dann auch noch Pfefferle gefragt. Und dann ging es los.
Wie kam es zu der Idee?
Es war eine lang angelegte PR-Kampagne.
Ja, das weiß ich.
Nee, keine Ahnung. Ich wollte einfach einen Podcast machen zu irgendeinem Thema, was sinnvoll ist. Und da haben wir uns ja irgendwie alle drei mit dem Thema zu dem Zeitpunkt sehr intensiv beschäftigt haben, hat das auch absolut Sinn gemacht, zu sagen, hey, let's go.
Ja, denke ich auch. Und im Übrigen war es, glaube ich, genau heute vor einem Jahr, wo dann der erste rauskam.
Haben wir das jetzt so genau getroffen?
Ja, ich glaube schon. Ich muss nochmal nachschauen, aber...
Brauchst du nicht, es ist sicher vor einem Jahr.
Ja, toll. Weil ich hatte das nochmal am Freitag, nämlich, meine ich, nachgeschaut. Das wäre das dann, dachte ich, erst mache ich es am Sonntag, stelle ich es dann online. Aber aus Terminschwierigkeiten ist das ja jetzt eh Sonntag geworden. Ich meine, wir machen jetzt gleich Presseclub natürlich Konkurrenz. Dann könnten wir es vielleicht Open Web Club nennen oder internationale Open Web Frühshoppen mit drei Gästen aus 10 Ländern. Oder sowas. Ja, und dann muss ich immer noch rauchen anfangen. Ja, wie gesagt, wir wollten ein bisschen durchgehen und ich meine, am Anfang war natürlich ein Thema immer OpenID. Irgendwie, da haben wir, glaube ich, zwei Folgen zu gemacht. Einmal so generell eine Einführung und einmal noch was für Techies, was, glaube ich, keiner verstanden hat.
Ja, ich erinnere mich, ja.
Ja, ne?
Und wo stehen wir denn heute? Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, darf ich das mit der Sendung sagen? Also ich benutze OpenID fast gar nicht mehr, ehrlich gesagt.
Ich benutze
einfach aufgrund der Tatsache, dass ich überall, wo ich mich einlogge, fast überall Facebook Connect finde und eigentlich fast nie OpenID. Wie ist das bei euch?
Ich logge mich in all meine Blogs mit OpenID ein.
Naja, super. Und bei den ganzen anderen Diensten?
Meist mit deren Ding.
Okay.
Eigentlich. Ich mag das nicht so alles verbinden. Aber ich habe auch nicht so viele Dienste, wo jetzt Facebook vorkommt, glaube ich. Also ich meine, bei Ustream hier war ich ja gerade, da ist es wohl drin, aber da ich jetzt eh irgendwie mein Passwort da gespeichert habe, ist das jetzt nicht so das Problem. Weißt du, wie ist es bei Pfefferle?
Also ich muss sagen, ich boykottiere eher Facebook Connect.
Ja gut, aber das heißt ja letzten Endes, dass du dann, wenn du kein OpenID bekommst, dann meldest du dich wie ganz normal an und merkst, ja, du benutzt dein Passwort.
Ja.
Okay.
Ja, ich meine, das ist natürlich, weil wir hatten ja auch die Wahlen, OpenID Foundation-Wahlen Ende des letzten Jahres. Und da hatten wir ja auch zum Beispiel beim Data Without Borders Podcast noch so ein paar Kandidaten dort und da gab es ja auch viel Diskussion und viel, was man da alles erreichen will. Also ich glaube, die Wahl damals, die ging ja auch so ein bisschen... durch die Blogs zumindest, ne? Wurde ja viel drüber gesprochen. Da wäre natürlich die Frage, was hat die OpenID Foundation erreicht in dem Jahr? Hat sie überhaupt irgendwas erreicht, irgendwas gemacht oder was ist passiert dort?
Ich glaube, der größte Schritt war jetzt eben die Regierung da mit einzubeziehen oder dass die Regierung darauf aufmerksam geworden ist, die amerikanische, und da jetzt einige Sachen ausprobieren will, zumindest erstmal. Hm.
Ist das denn Verdienst der Foundation oder kam das irgendwie anders? Weißt du das?
Das weiß ich nicht sicher, aber ich glaube, es wurde schon mehr oder weniger von Leuten der Foundation angeleiert. Mhm.
Da wäre natürlich die Frage, kann durch sowas dann, sagen wir mal, OpenID, weiß ich, mehr Verbreitung finden? Oder was ist das Problem mit OpenID? Das ist vielleicht die andere Frage. Warum findet das vielleicht nicht so viel Verbreitung?
Na, ich denke, das ist immer noch ein großes Marketingproblem und letzten Endes bin ich ja auch schon immer ein Feind von diesem Namen gewesen. Also ich denke halt, es ist immer noch prinzipiell eine Fehlentscheidung zu sagen, man versucht diesen Namen OpenID irgendwie und die Leute zu bringen, dass sie wissen, was es ist. Und ich denke, das wird halt komplett scheitern. Also A, sehe ich überhaupt keine Bemühungen, dass man irgendwie auch nur annähernd in dem Rahmen zu pushen, der es nötig wäre, damit Leute wirklich begreifen, dass es OpenID gibt und was es ist. Und ich weiß nicht, das war, glaube ich, A. Und B ist es halt einfach so, ich meine, wir haben uns damals extrem gefreut, dass sich Google und so weiter da stark engagiert und das pushen. Es ist aber auch völlig klar heute, finde ich, dass halt diese Firmen natürlich nur ihre Marke pushen werden. Also log dich mit Google ein, log dich mit Yahoo ein, log dich mit MySpace ein und niemals von sich aus diesen Brand OpenID pushen werden. Und deshalb denke ich, ist das halt die ganz große Krux an der ganzen Sache. Ich denke, dass OpenID halt auch jetzt schon bei dieser ganzen Diskussion damit in den USA und Regierung unterstützt OpenID und so weiter. Ich denke, da wird letzten Endes wieder bei ankommen, dass du dich da mit Google und Yahoo und Co. einloggen kannst und nicht mit OpenID. Also ich finde einfach, wenn man wirklich wollen würde, dass Leute lernen, was eine OpenID ist und so weiter, dann müsste man sich jetzt wirklich da mal hinsetzen als Open Blablabla Foundation. Ob jetzt das die Open Web Foundation oder die Open ID Foundation ist und wirklich Gas geben und sich hinsetzen und wirklich ein Marketingkonzept oder sowas ausarbeiten, aber nicht einfach so vor sich her dümpeln und keine Ahnung, das bringt halt meiner Meinung nach nichts. Also es läuft, denke ich, momentan darauf hinaus, dass viele große Brands natürlich die Technologie benutzen werden, so wie das ja heute auch schon ist, aber die werden nicht Open ID als die Lösung irgendwie in Richtung Endkunden pushen, sondern immer ihren eigenen Brand.
Ist ja aber auch klar. Also ich meine, du kannst von der Firma ja natürlich nicht verlangen, dass sie von dem allgemeinen Produkt Werbung machen und ihr es nach hinten stellen. Also ich sehe das auch, dass das
der... Wieso? Also ich meine, E-Mail ist ja auch, klappt das ja auch.
Also ja, aber das klappt mittlerweile, aber ich glaube nicht, dass die Firmen damals hergegangen sind und gesagt haben, hier E-Mail, sondern sie haben halt gesagt, super, sie können jetzt bei uns im Domainraum Nachrichten hin und her schicken.
Ja, stimmt schon.
Ich glaube, das ist halt die große Aufgabe der OpenID Foundation, weil die, also da gibt es ja eine Foundation, die dafür zuständig ist. Hm. Und du kannst jetzt nicht von Google verlangen, dass Google eben hergeht und sagt, hier OpenID,
aber
und klein drunter, wir benutzen es auch, sondern ist ja klar, dass Google hergeht und das eigene Produkt pusht und sagt, hier kannst du dich mit Google anmelden. Vor allem eben mit der großen Konkurrenz Facebook Connect und mit den anderen großen Firmen, also Yahoo, AOL und so weiter.
Ja gut, also dieses Nesca-Problem, wie Chris Messina das ja gerne nennt.
Ne? Ja,
ne, genau. Also dass man eben diese ganzen Buttons hatten. Die Frage ist natürlich, ob, ich meine, das sind die Großen, die Frage ist halt für mich dann immer, wenn jetzt mehr und mehr Leute vielleicht das machen wollen, dann stehen ja trotzdem immer nur die Großen da, also das heißt die Kleinen. Anbieter könnten ja durchaus hingehen und sagen, wir machen jetzt hier OpenID, um halt...
Ja, aber also das große Problem an OpenID ist, so sehe ich das, dass eben damit kein wirkliches Verlangen oder kein wirklicher Nutzen von einem User behoben wird. Also das wird nicht wirklich verlangt, also es wird nicht irgendwie eine Lücke geschlossen oder sonst irgendwas. Der User findet es immer noch gut, sich mit Benutzernamen und Passwort anzumelden. Und das ist das große Problem. Man entwickelt OpenID ständig weiter, es wird immer weiter verbessert, aber nur auf technologischer Sicht, also jetzt auf XRD umstellen und E-Mails als OpenID und so weiter. Anstatt jetzt erstmal herzugehen und dem Nutzer zu erklären, warum er es braucht, und dass er es eben mal nutzt, weil irgendwann haben wir 7 Versionen von OpenID, die man natürlich auch noch alle unterstützen muss, weil jeder OpenID-Provider irgendeine andere Version benutzt. Das heißt, es wird technisch ein Riesenaufwand und es bindet überhaupt niemand mehr ein, weil eben kein Nutzer es benutzt.
Gut, ist vielleicht die Frage, vielleicht fehlen einfach Features, dass man nicht genug damit machen kann. Ich meine, bei Facebook Connect habe ich ja eben direkt so ein Connect zwischen zwei Sites, wo ein bisschen mehr passieren kann als jetzt nur ein Login. Bei OpenID habe ich erstmal nur ein Login. Gut, ich habe Profildaten, One Way vielleicht, aber.
Aber ich sehe eben, ich sehe es halt genau eben nicht so, dass es eben nicht jetzt notwendig ist, neue Features noch zu entwickeln, sondern erstmal zu gucken, dass man das Produkt an den Mann bekommt und dass man dem User sagt, warum er das Produkt denn braucht. Weil so entwickelt man ein Produkt weiter, was eigentlich erstmal niemand braucht. Meine Mutter hat noch den Nutzen von OpenID noch nicht gesehen, sonst hätte sie es schon lange benutzt.
Ja, aber dann fehlen vielleicht Features. Vielleicht ist ja auch nicht OpenID, was bündig wird, sondern irgendwie ein anderer Standard, der eben, sagen wir mal, sowas wie Facebook Connect nur und offen ist. Wo vielleicht OpenID ein Teil davon ist, den man aber nicht direkt kennen muss vielleicht.
Also ich denke auch, für mich der größte Nutzen, warum ich auch gerne Facebook Connect benutze, ist halt weniger Single Sign-On und ist halt viel, viel mehr das Social Graph und Activity-Thema. Also es ist halt super praktisch, dass ich, wenn ich jetzt ein Video auf YouTube like, dass das sofort bei mir in Facebook auftaucht, ja. Dass wenn ich irgendwo einen Blog kommentiere und ich habe da die Facebook Connect Option, mache ich das sofort und mache das Häkchen, dass das zu Facebook gepostet wird. Also diese Geschichte ist halt für mich die praktischste, die nützlichste. Und die ist halt auch relativ schwierig halt mit OpenID abzubilden, weil immer natürlich dann die Frage ist, wohin streamst du denn dann? Und wohin genau wird denn dann gepostet? Mhm. Und ja, das ist wahrscheinlich noch eine der großen.
Naja, aber das spricht ja jetzt wieder für die proprietären Sachen. Also, dass Google eben nur seinen Dings pusht und dann eben da an sein OpenID-Login noch eine ganze Menge mit dranhängt.
Nicht unbedingt. Also ich meine, vielleicht ist Webfinger ja die Lösung, wenn ich halt sowas wie eine E-Mail-Adresse eintippe und dann habe ich halt irgendwo konfiguriert, wo das dann hingeht. Das ist dann halt offener Standard, also ich meine Activity Streams oder was auch immer man da benutzt und dann kann ich es ja an diesen Service, den ich mir aussuche oder vielleicht auch an alle, dann posten. Tja, da seid ihr baff, wa?
Ja, ich habe gerade auch kurz nachgedacht.
Ja, ich meine, man muss es abwarten. Ich meine, mit Webfinger ist natürlich auch die Frage, was draus wird, ob das sich durchsetzt. Aber ich meine, da sehe ich auch wieder das Marketingproblem. Also da müsste man ja auch irgendwie hingehen und irgendwann mal erklären, was denn so ein Webfinger dann ist. Weil ich sehe auch den Namen, der ist, finde ich, egal. Also ich meine, wenn ich mir allerlei Namen hier im Supermarkt anschaue und mal drüber nachdenke, was die heißen, denke ich mir auch, Nur da denkst du ja dann irgendwann nicht mehr drüber nach, weil du ja eine andere Assoziation hast.
Aber es wird halt auch nicht passieren, dass man jetzt hergeht und sagt, hier, deine E-Mail-Adresse ist auch eine OpenID und dann kommen sie alle angerannt und benutzen es. Also ich glaube nicht,
dass... Vielleicht ist der Begriff halt, braucht man den nicht mehr. Vielleicht sagt man einfach, es ist Webfinger und damit lockst du dich ein.
Ich glaube auch nicht, dass es wirklich am Begriff hängt, weil die Technik nutzt ja niemand.
Ja, weil vielleicht nicht genug da ist, was man machen kann. Ich meine, wie Sebastian schon sagte, irgendwie, wenn ich halt das direkt auf zu Facebook posten kann, ist es halt natürlich mehr, als ich mit OpenID machen kann.
Und ja, okay, aber da haben wir ja. Ja. Es ist halt nicht jeder bei Facebook und ich weiß halt nicht, ob.
Aber dafür ja der offene Standard, dass ich es mir eben aussuchen kann, wohin das gepostet wird und ich mir auch aussuchen wo mein Login dann ist. Beziehungsweise Login ist halt eben nicht nur der Login, sondern eben dieses Bundle von Services, das ich dann benutzen kann, wenn ich diese Adresse eingebe.
Aber ich glaube, das sind auch wieder die Heavy-Web-Nutzer wie wir, weil ich glaube, der normale Nutzer hat schon wieder Angst, seine Daten preiszugeben, was ich immer häufiger in meinem Bekanntenkreis höre und der, glaube ich, dieses Zurückschreiben gar nicht für so wichtig sieht. Ich glaube, es ist einfach, also ich würde sagen, die Technik, die OpenID jetzt gerade bietet, also die technische Lösung von wegen hier Single Sign-On mit Benutzerdaten mitnehmen, aber erstmal nichts verbinden, die würde sicherlich Anklang finden, wenn man es nur richtig verkauft.
Aber nur in Deutschland. In den USA ist ja anders. Da ist man ja nicht so
vorsichtig. Ist egal, also selbst wenn es halt dann nur in Deutschland passieren würde.
Ja gut, aber ich meine, da ist ja, wer war es hier, Quipe, ne, glaube ich, die ja OpenID als Logo ja wieder rausgenommen haben. Bei ihrem RPX-Login.
Jo, hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon, ne? Ja. Mit der Argumentation, dass jeder, der eine OpenID hat, hat wahrscheinlich einen Google-Account oder einen Yahoo-Account oder whatever.
Wobei für mich die Frage wäre, ich will mich ja eben nicht wieder vielleicht mit Google verbinden, sondern vielleicht eher mit was anderem. Aber es betrifft wahrscheinlich nur die ja, uns sozusagen.
Ja. Ja gut, was denken Sie denn, wie es weitergeht? Jetzt haben wir ein bisschen, was nicht passiert ist. Was könnte denn das nächste Jahr jetzt in Sachen OpenID passieren?
Ja. Also wie man das jetzt wieder technisch sieht oder wie man allgemein die Weiterentwicklung sieht, jetzt mit OpenID 2.1, finde ich halt, das geht wieder genauso weiter, wie es angefangen hat. Also man kümmert sich um die technische Sache, versucht es zu verbessern, versucht noch mehr Features mit reinzuballern und macht viel zu wenig Öffentlichkeitsarbeit oder Marketing.
Wobei ich auch eher die Features rauslassen würde, weil die ja schon in anderen Standards eigentlich abgebildet sind. Ich meine zum Beispiel auch SRIC oder sowas brauche ich ja heute auch nicht mehr, wenn ich halt Portable Context habe.
Ja, eigentlich nicht, ja.
Ne, könnte ich ja verbinden. Und ich meine, Attribute Exchange, wo gibt es das überhaupt? Also da ist die andere Frage. Also daher ist immer die Frage natürlich mit jedem neuen Ding, was ich da einbaue, wird es ja auch schwierig wieder für Entwickler, das irgendwie zu implementieren. Und vor allem, wenn es dann wieder irgendwie verschiedene Standards gibt, die man alle irgendwie unterstützen will oder muss oder auch nicht, will ich das ja nicht dreimal schreiben und irgendwie abfragen.
Und deswegen denke ich, ist halt der Schritt jetzt eben noch OpenID mit OAuth zu verbinden, das wäre jetzt noch ein Schritt, den würde ich pushen und dann würde ich hergehen und sagen, jetzt auf der einen Seite vielleicht Firmen unterstützen, die es eventuell implementieren wollen und auf der anderen Seite Marketing betreiben, dass der Nutzer endlich versteht, warum er es braucht.
Ja.
Anstatt jetzt eben die Technik noch weiter voranzutreiben und zu sagen, wir brauchen jetzt noch E-Mail-Adressen als OpenID. Weil ich glaube nicht, dass es an dem Format hängt. Ich glaube, es hängt daran, dass man es nicht kennt.
Ja, ich glaube, ja. Also ich meine, wie Sebastian sagt, also Marketingkampagne,
ja.
Die hat bis jetzt gefehlt und wird, so wie es ja eigentlich aussieht, auch in Zukunft fehlen. Also weil ich meine, also auch was halt in der Webfinger-Gruppe da diskutiert wird, dass halt irgendwie meine Mutter dann eher weiß, was eine E-Mail-Adresse ist und die dann eingibt, wenn sie nach irgendeinem Identifier gefragt wird. Aber das ist ja schon die Frage, wie nennst du diesen Identifier? Schreibst du dahin, gib deine E-Mail-Adresse ein, kann man ja schon wieder nicht sagen, ist ja nicht die E-Mail-Adresse unbedingt. Aber wahrscheinlich wird man es hinschreiben.
Das ist halt noch das Verwirrendere.
Ja.
Dass eben der Webfinger nicht unbedingt eine E-Mail-Adresse sein muss, aber so aussieht wie eine.
Ja, oder gib deine Webfinger-URL ein.
Farce.
Oder gib deinen Webfinger ein. Oder enter your Webfinger-ID hier. Und dann,
vielleicht der Name jetzt besser. Erklär mal meiner Mutter, dass sie name@twitter.com zwar eingeben kann, aber da keine E-Mails drauf empfangen kann.
Ja.
Naja.
Ja, schwierig. Ja, vor allem Twitter ist ja sehr, sehr dafür, Webfinger. Ne? Das ist ja auch das Interessante. Und gerade bei Twitter ist man ja eigentlich schon twitter.com/MrTopf oder so. Also slash Username. Und ich meine, wenn die das einführen, dann hätte man ja auch wieder MrTopf@twitter.com. Und da frage ich mich.
Ist die Frage, ob sie es vielleicht als Client einsetzen wollen. Also, dass du eben dich mit irgendeiner anderen E-Mail-Adresse bei ihnen anmeldest.
Ja. Also es wäre auf jeden Fall nochmal interessant, damals weiter zu sehen, was daraus wird. Ich meine, es sind natürlich alle Größeren wieder dabei, ne? Yahoo, Google und so weiter. Und mal schauen, was daraus kommt. Dazu vielleicht noch eine kleine News. Auch gerade zur letzten Folge, die XRD-Spezifikation, die ist jetzt sozusagen erstmal so halbwegs fest. Die ist jetzt zu so einem öffentlichen Review einzusehen. Ich muss die URL nochmal raussuchen. Also Committee Draft, glaube ich, heißt das offiziell. Das heißt, die Arbeitsgruppe da ist erstmal fertig und jetzt will man erstmal hören, was so die Allgemeinheit dazu sagt. Das heißt also, da geht es auch langsam dem Ende der Spezifizierungsphase entgegen. Ja, was hatten wir noch für Themen? Wir hatten zum Beispiel das Thema Microformats. Wie sieht's aus mit Microformats? Spielen die noch eine Rolle oder nicht? Oder...
Da ist doch Herr Pfefferle, der anerkannte Experte.
Genau. Also ich glaube, die haben sich noch am besten von allen gehalten. Also es gibt immer mal wieder große News, eben jetzt gerade dadurch, dass die zwei größten Suchmaschinen Microformats unterstützen werden. Was auch ein recht... bestätigender Schritt ist, dass jetzt für HTML5 dieses Microdata entwickelt wird als Konkurrenz zu RDFA praktisch, was auch von der Schreibweise her eher in Richtung Microformats geht als RDF. Also eher Key-Value-Paare als URIs zu verwenden oder Query oder wie auch immer. Es wurde jetzt gerade von, wie heißt die denn? Bei Read Write Web wurde es angekündigt, dieses H-News-Format, was jetzt auch wieder viel Verbreitung finden soll in den nächsten Tagen, dass viele große News-Systeme oder zumindest ein großer News-Verbreiter angekündigt hat, das H-News zu verwenden, um eben Nachrichten zu kennzeichnen. Mhm. Also ich glaube, das ist so ein stetiges, das geht so stetig weiter.
Gut, ist ja auch jetzt nichts, was unbedingt der End-User wissen muss.
Genau,
dass
genau.
Das da ist, das ist halt so eine Technik, um Daten in Webseiten einzubetten, damit es eben maschinell einfacher lesbar ist.
Genau, aber im Gegensatz zur OpenID habe ich da halt den direkten Nutzen, seitdem die Suchmaschinen eben hergehen und das implementieren. Also vorher war halt immer das Problem, was kann der End-User damit anfangen? Okay, es gibt irgendwelche Firefox-Plugins, aber die muss der User erstmal finden, nach was sucht er und so weiter. Aber jetzt, wo eben Suchmaschinen gezielt hergehen und vielleicht irgendwann später auch ein besseres Ranking durch Microformats erstellen, wie zum Beispiel dieses XFN, dass ich die Verlinkungen eben höherwertig mache, wenn ich sage, das ist ein Freund von mir, und das in den PageRank einfließen lasse, ist das sicherlich mittlerweile auch ein SEO-Werkzeug und wird dadurch sicherlich in nächster Zeit noch weitere Verbreitung finden.
Sebastian, du eine Meinung?
Stimmt ihr mir dazu?
Ich stimme dir dazu.
Dann stimme ich auch zu. Also ich stimme Christian zu, aber Christian hat ja dir auch zugestimmt, dann haben wir das.
Ja, genau, können wir abhaken dann. genau, schicke ich dann noch rum, dass wir also zustimmen auch. Also an
genau, machen bitte Protokoll.
Microformat-Ministerium.
Ja. Einstimmig.
Genau. So, wir hatten auch in Folge 6 ein Thema, das hieß NoseDrop.
Yeah, well, where's the NoseDrop?
Ja, wie sieht's aus mit NoseDrop?
Sie hatten mal irgendwann noch so ein leichtes Facelifting, glaube ich.
Nee, haben sie angekündigt, kam noch nicht.
Ach, kam noch nicht.
Oder Facepalm.
Nein, das arbeitet noch dran.
Okay.
Das heißt neues Design, oder was?
Ja. Und mit ein paar neuen
Features. Ja gut, neues Design ist jetzt. Ja, und sonst, was hat sich getan? Wer nutzt es von euch?
Pfeffele.
Ja, ich habe es mal auf meiner privaten Seite installiert, pfeffele.org. Also es hat sich in letzter Zeit wenig getan, aber ich glaube, das liegt halt daran, dass es eben ein Nebenher-Projekt ist, das kein Geld abwirft. Es gab dann irgendwie kurz nach unserem Podcast nochmal die Möglichkeit, haben wir das besprochen, mit dem dezentralen Kommentieren?
Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, aber ich glaube irgendwas, obwohl wir es besprochen haben, weiß ich nicht, also ich habe es irgendwo gelesen.
Also es ist dann eben mit einer Version nach unserer Folge möglich gewesen, Kommentare, die ich auf irgendeinen NoseDrop-Eintrag, wie erklärt man das jetzt am besten? Also wenn der Pixel-Sebi jetzt auf Identoo, also dem allgemeinen
NoseDrop-Demo-Portal sozusagen,
genau, irgendwas geschrieben hat und das bei mir auf meinem privaten NoseDrop-Dingens aufgetaucht ist und ich habe einen Kommentar dazu geschrieben, dann ist es auch auf dem Identoo-Server gelandet.
Da gibt es ja jetzt, glaube ich, dieses Salmon-Protokoll zu. Hat sich das schon mal jemand angeschaut? So generell zum dezentralen Kommentieren?
Ich habe es mir mal kurz angeguckt. Aber also es basiert auf allen möglichen Techniken, die einfach zusammengewürfelt werden und also hauptsächlich auf diesem PubSub-HubBub, eben um dieses Dezentrale abzubilden. Und dann gibt es eben noch diese Cross-Posting-Extension, um dann halt auch zu sehen, was jetzt der ursprüngliche Artikel war und so weiter. Also es werden ganz viele Techniken zusammengewürfelt und wird Neues draus gemacht.
Gut, also das war ja an sich das, was wir auch schon mal öfter angesprochen haben, dass wenn man natürlich irgendwo kommentiert, also genau dieser Use Case, den du eigentlich eben bei NoseDrop geschrieben hast, ne? Wenn ich irgendwo bei, was ich Facebook irgendwie Blogpost kommentiere, wäre halt schön, wenn das wieder beim Blogpost auch irgendwie angezeigt wird, sowas, ja, Backtype und sowas da, sagen wir mal, ein bisschen händisch macht. Ja, nicht händisch, aber nicht unbedingt mit einem Protokoll. Und dahinter steckt John Panzer, der, glaube ich, Blogger.com ist der eigentlich hier, ne? Also bei Google arbeitet der, der auch sonst überall auftaucht eigentlich. Also Webfinger, Open Social, glaube ich, überall irgendwie dabei. Ja, gut, das werden wir beobachten und wenn es da was Neues gibt, wäre schön. Ja, Folge 7 hatten wir Open Social schon eben angesprochen. Wie sieht's aus mit Open Social? Was tut sich da oder hat sich getan?
Na gut, da haben wir bald. Es ist auf jeden Fall jetzt mal in Deutschland angekommen. Ich weiß gar nicht, Lokalisten hat es doch jetzt integriert, oder? Sing und demnächst StudiVZ.
Genau, die sind dran.
Hat es Lokalisten auch wirklich veröffentlicht?
Das habe ich mich neulich auch schon mal gefragt, weil ich habe neulich mal irgendwo so einen Blogartikel gelesen, wo irgendjemand darüber abgelästert hätte, dass Lokalisten das groß angekündigt hätte hier und da, aber es gar nicht gekommen ist.
Ja, jetzt wäre.
Also, ich habe es nämlich auch noch nie gesehen.
Wenn man das mal nutzen würde, Lokalisten.
Ja, ich bin jetzt auch echt, tut mir leid, ich Lokalisten bin ich nicht.
So, ich logge mich mal schnell ein hier. Naja, ich mach das jetzt nicht. Ja, wissen wir also nicht. Der Carsten muss
also das doch wissen.
Gut, wie es bei Lokalisten also aussieht, wissen wir jetzt nicht. Aber ist vielleicht auch egal. Also Herr Pötter weiß es auch nicht. Nutzt auch keinen Lokalisten. Nutzt das irgendwer? Wir sind doch hier so repräsentativ für Deutschland, oder?
Also ich bin angemeldet, aber ich logge mich immer nur ein, wenn irgendjemand versucht, mich zu kontakten. Mhm. Kontaktieren.
Du kennst Menschen, die dich auf Lokalisten...
Ja.
Okay. Ist, glaube ich, aber auch ein bisschen stärker so in Süddeutschland, wollte ich gerade sagen, oder?
Ja, aber noch weiter südlich. Also Lokalisten ist, glaube ich, Bayern.
Okay.
Österreich. Mehr Spanien.
Das. Bei uns ist, glaube ich, Wer kennt wen ganz groß.
Ah, da bin ich auch nicht. Naja, achso, Carsten nutzt keinen Service, der TV-Werbung schaltet. gut. Das heißt, in Deutschland wissen wir dann jetzt, gibt es, ich würde es mal zaghafte Versuche nennen. Weil so viel tut es ja noch nicht. Und wie gesagt, bei Lokalisten wissen wir es nicht, aber wir können es natürlich rausfinden. Oder ihr könnt es selbst rausfinden und uns mailen, wie es denn aussieht. Und sonst, wie sieht es sonst mit Open Social aus? Entwickelt sich da was? Wer verfolgt es?
Ich meine, ich habe mich da, glaube ich, mal irgendwann auch von der Gruppe unsubscribed, von der Discussion Group. Weiß ich gar nicht.
Und
eine spannende Frage wäre auch, ob das mittlerweile mal einfacher geworden ist, wirklich selbst. Open Social für sich aufzusetzen. Das war doch immer irgendwie die Krux, dass es doch mal so einen schönen Werbetext gab auf der Open Social Projektseite. So nach dem Motto, wie heißt denn nochmal dieses blöde Projekt, um selbst Open Social Provider zu werden?
Schindig.
Genau. Dass man das doch irgendwie innerhalb weniger Stunden aufsetzen können soll, aber jeder, den man gefragt hat, sprach mehr so von Monaten.
Also ich habe es mal testweise versucht in WordPress zu integrieren und das war gar nicht so schwierig. Aber halt auch nur die RESTful-API.
Aber es gibt ja auch eine PHP-Implementierung, ne? Von
Schindig. Genau. Also ich habe dieses Schindig für PHP mal versucht, in WordPress so reinzumodeln. Und das war überraschend einfach. Also es war, glaube ich, ein Tag Arbeit. Also ohne
das wirklich. Arbeit? Was nennst du überraschend einfach?
Doch, das wäre mehr Arbeit. Ach so. Aber es ist, war halt eben dann nur die RESTful API, nicht die diese Widget API.
Okay.
Also das Widget-Zeugs. Ich finde auch Open Social ist, glaube ich, also die Idee von Open Social hat sich nicht so wirklich durchgesetzt. Dadurch, dass dann eh jeder wieder seine eigene Sache macht. Also es ist halt leider nicht so, dass ich ein Widget baue und das bei jedem Open Social Container reinhauen kann.
Das ist wirklich frei, ja.
Ja, also ich muss praktisch für jeden Open Social Container dann wieder mein eigenes Widget schreiben, weil jeder wieder irgendwas anderes nicht implementiert hat.
Oder man muss es freischalten lassen. Das ist, glaube ich, natürlich auch noch so ein Problem.
Ich glaube aber auch, dass uns immer so ein bisschen schwerfällt, den Erfolg von Open Social einzuschätzen, weil das, glaube ich, auch viel in so sozialen Netzwerken stattfindet, in denen wir einfach überhaupt nicht sind.
Oder das, ja.
Ja, aber ernsthaft, ich glaube, so Bibo und Orkut und so, die haben ja weltweit gesehen schon echt extrem viele Leute bei sich. Mhm. Da sind wir bloß überhaupt nicht und deshalb bekommen wir auch nicht mit, wie sich eventuell auch dieses Ökosystem da Open Social Apps und so weiter entwickelt hat, wie viele es da gibt, wie gut die sind und wie gut das angenommen wird und so weiter.
Ja, können wir mal reinschauen vielleicht. Oder mal eine Hausaufgabe für unsere Zuhörer.
Genau.
Genau.
Bitte jetzt das Hausaufgaben.
Mal. Genau. Im Jahr 2 gibt es auch Hausaufgaben. Ja, wie es weitergeht, ich weiß nicht, ob es da jetzt größere Pläne gibt, aber ich habe es jetzt auch nicht so weiterverfolgt auf der Liste, ähnlich wie Sebastian. Daher weiß ich nicht, was jetzt eigentlich noch für größere Änderungen vielleicht kommen könnten. Weißt du das, Matthias? Oder?
Nein.
Ich meine, ein Anwender von der Open Source RESTful API ist ja zumindest hier MySpace. Mit der MySpace-ID. Womit wir vielleicht zum nächsten Thema kommen, weil irgendwann letztes Jahr gab es ja auch mal so dieses Dreigestirn von irgendwelchen Verbindungsservices, wie die sich nannten Facebook Connect, Google Friend Connect und MySpace ID. Das hieß erst MySpace Data Availability. Das kam, glaube ich, auch, ja, das kam eigentlich Ende letzten Jahres, ne, so langsam auf. Und ja, da wäre eigentlich die Frage, ich meine, Facebook Connect, glaube ich, kann man sagen, hat sich schon irgendwie durchgesetzt.
Ja, definitiv.
Denke ich mal, stimmt dir mehr zu, ne? Wie sieht's aus mit Google Friend Connect und MySpace ID?
Bei Google Friend Connect bin ich manchmal noch erstaunt, wie viele Leute auf jeden Fall die Widgets in ihre Box eingebunden haben. Also ich weiß nicht, ob jetzt wirklich das eingetroffen ist, was sich Google Friend Connect damals erhofft hat, nämlich nach dem Motto, wie haben sie es damals genannt? Irgendwie Social for the Rest of Us oder so. Also die Idee war ja auch, ich sag mal, ähnlich eigentlich auch wie Facebook Connect zu sagen, dass damit Webseiten, die heute noch gar nicht social sind, ganz einfach social werden können. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass sie nicht über diese Hürde Blogosphäre hinausgekommen sind. Also ich glaube, viele Blogger haben das mal ausprobiert und ich bin auch immer noch erstaunt, welche Blogger das immer noch drin haben. Aber ansonsten habe ich das noch nie auf einer Anführungszeichen normalen Webseite irgendwie gesehen. Da habe ich schon viel eher Facebook Connect bei gesehen als Kommentarfunktion oder so.
Ich habe es bei Data Without Borders noch drin, aber hauptsächlich, weil ich nichts mehr geändert habe.
Seitdem. Ja, jetzt red dich raus.
Ja, ich rede mich raus. Ja, aber ich meine, gibt es dann verglichen mit Facebook Connect, sag mal, wo sind die Vor- und Nachteile von Google Friend Connect? Warum hat sich es vielleicht nicht so durchgesetzt?
Puh. Das ist halt mal wieder nicht so einfach. Also für mich ist es als Nutzer völlig logisch, dass wenn ich was mit Facebook Connect mache, das bei mir bei Facebook auftaucht. Wenn ich was mit Google Friend Connect mache, ist mir überhaupt nicht klar, wie das irgendwie zusammenhängt und wo da jetzt was auftauchen könnte und so weiter und so fort. Dieses ganze Konglomerat an Social Networking Tools, die Google sich so aufgebaut hat, die hängen ja noch irgendwie überhaupt nicht zusammen. Man schnallt das ja irgendwie alles noch gar nicht. Irgendwie, da hat man das Google-Profil und hier jenes, dort jenes.
Das, glaube ich, das ist das Problem mit vielen ihrer Applikationen. Also ich glaube, bei Google Calendar und Apps und so weiter blicke ich auch nicht so ganz durch. Ich weiß schon nicht, mit welchem Account ich mich da einlogge. Einmal ist dann mein Firmen-E-Mail-Adresse, dann ist ja die andere, aber dann muss ich mich da und irgendwie, also dann habe ich irgendwie X-Kalender, kann die aber irgendwie nicht zusammen bearbeiten unter einem Account. Also ich finde das immer sehr, bei Google sowieso etwas verwirrend, wie ich das
bediene. Ja, total.
Ich weiß auch gar nicht, wie so ein Kalender eigentlich mit meiner Firma jetzt mit irgendwem teilen kann. Habe ich bis heute noch nicht rausgefunden. Vielleicht bin ich zu blöd, aber ich meine, das war, dachte ich, ist der Sinn von so Google Apps. Außer, dass ich ihnen dann wieder die private URL oder sowas gebe. Aber ich meine, das kann es ja auch nicht sein.
Ja, absolut. Die Frage ist ja auch noch, gibt es eigentlich mittlerweile irgendwo bei Google so eine Art Activity-Stream von mir? Also vielleicht auf dem Google-Profil? Dass wenn ich mich jetzt irgendwo was mit dem Google-Account mache, das eventuell da auch auftaucht?
Nee, ich glaube, es gibt noch keinen.
Nicht wirklich, ne?
Ja, ich glaube, Google, die machen irgendwie viel so aus dem Bauch raus und dann
mal gucken.
Gucken wir mal, so Experiment. Vielleicht liegt es auch an diesen ganzen 20% Projekten, die das irgendwie dann so werden. Ja. Ich meine, bei Lively war es ja auch so. Ich meine, das war jetzt mal ein größeres Projekt da, was da passiert ist. Gut, ich meine, mit hier, was kam noch daher? Ja, ich glaube, das Salmon-Protokoll wahrscheinlich auch, nehme ich mal an. Und Webfinger und so weiter und Social Graph API. Und da glaube ich schon so Sachen, ich meine, weiß ich, ob es da so ein Grand Plan gibt, was damit alles passieren soll.
Das landet am Schluss alles in der Welle.
Jo. Genau, dann wird
das die, ist die perfekte voll Welle.
Einfach. Ja, was wir nicht beschworen haben, MySpace ID. Wie sieht es damit aus?
Ja, ich bin ein großer MySpace-Nutzer.
Ja. Wir alle, ne? Und ich sehe auch überall MySpace-ID-Login-Buttons.
Das wollte ich gerade sagen. Ich habe noch nie ein MySpace-ID-Login in the wild irgendwo gesehen. Also
auf jeder RPX-Seite.
Ja, ja, okay, okay. Wenn man es konfiguriert hat.
Okay, das stimmt. Bei Quipe ist es, glaube ich, auch aktiviert, MySpace-ID.
Ja.
Aber ich meine, da
ist... Also es hat auch, glaube ich, gegen null die Verbreitung. Also verglichen mit Facebook Connect hat, glaube ich, wirklich kein anderes Connect-Format irgendwie ähnliche Verbreitung.
Ja gut, aber es wären ja vielleicht genau die eben, die vielleicht nachher hingehen könnten und zusammen mal so einen gemeinsamen Standard machen könnten, der eben nicht meine Firma plus X heißt.
Okay, aber
ich
mein, letztendlich...
Dann würde ich ja eher mal sowas implementieren. Ich meine, wieso soll ich mir jetzt einen MySpace-ID-Button alleine dahinsetzen? Oder warum sollte ich mir 50 Buttons dahinsetzen, wenn ich...
Ja, aber letztendlich bauen die ja beide den offenen Standard. Also MySpace nutzt OpenID und OAuth.
Klar,
und
aber es heißt nicht so.
Ja.
Ich meine, das wird ja auch nicht der offene, sagen wir mal, das ich meine, MySpace-ID ist ja so eine Gruppierung von Sachen, ne? Also sagen OpenID, OAuth, Open Social ist da alles bei. Ich meine, das ist ja ganz gut. Sagen wir zumindest von der Implementierung her könnte man sagen, okay, gibt es alles Libraries für, kann ich alles einfach benutzen als Entwickler. Nur die Frage ist natürlich, sagen wir mal, das ist ein Weg, das zu benutzen und das muss ich jetzt für MySpace implementieren. Aber für Facebook muss ich was ganz anderes implementieren. Für Google dann auch wieder. Also ich meine, gut, OpenID und OAuth mag dann noch gleich sein. Aber es ist vielleicht alles wieder irgendwie anders zusammengebunden. Und vor allem kann ich es dem User nicht erklären, warum jetzt zwei Buttons da sind, die eigentlich das Gleiche machen. Oder es wären zu viele Buttons irgendwann. Das ist ja das Hauptproblem.
Naja, okay, aber das ist halt wieder aus Firmensicht. Wieso sollte ich dann die Technik OpenID pushen und es weiß niemand, dass MySpace auch eine OpenID ist?
Weiß ich ja so auch nicht.
Es naja, weiß aber jetzt ich niemand, weiß, wenn da, jetzt ich weiß wenn da MySpace-ID steht, dass ich mich mit MySpace anmelden kann.
Ja, nur steht nirgendwo, das ist ja deren Problem. Wenn es OpenID da stände, dann ist vielleicht die Chance höher, wenn es, sagen wir mal, auch mehrere nutzen oder mehrere das so anbieten, die auch nirgendwo stehen, wäre halt die Chance vielleicht größer, dass das zumindest da steht und dann könnte MySpace ja zumindest Werbung machen dafür, dass man sich mit seiner ID da einloggen kann oder dass sie eine OpenID haben oder wie immer es dann nachher heißt. Carsten sagt doch gerade noch, dass bei AOL kann man sich wohl mit MySpace-ID einloggen.
Schau her.
Loggt sich dann bei AOL.
AOL, auch eins dieser Portale, die ich täglich nutze.
Genau. Ja, wer weiß, vielleicht ist das ja so die Gruppe, die AOL, MySpace-Nutzer, das sind so eine große Schnittmenge. Wer weiß es?
Man weiß es nicht.
Ja, was haben wir dann? Dann hatten wir Pause ein bisschen. Die Nachrichten. Ich weiß gar nicht, von wann bis wann wir so gepausiert haben. Ja, im Sommer 2009 war, glaube ich, hauptsächlich ein Thema da, Zensusula. Das hat natürlich jetzt mit Open Web nicht so viel zu tun, eher mit Open Internet. Wer verfolgt denn die Politik? Was steht im Koalitionsvertrag dazu?
Ich glaube, Zensusula ist Tatsache weg.
Weg?
Aber ich glaube, alle anderen Sachen sind nicht so wirklich weg.
Weg, sagen wir ein Jahr pausiert.
Genau.
Würde ich, also ich hab's jetzt
auch bei Zensusula wirklich?
Ich habe es jetzt noch nicht nachgelesen im Vertrag da, aber was drinsteht im Vertrag, muss man sagen, es steht drin, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Nicht so in dem Sinne, aber es steht drin, dass die Gesetze auch im Internet gelten. Immerhin.
Ach ja.
Ich meine, die Einigung bei Zensusula war ja eher, dass man sagt, BKA versucht erstmal zu löschen, ein Jahr lang, und dann gucken wir mal, dann evaluieren wir, wie viel denn gelöscht werden konnte. Kriterien hat man klugerweise nicht festgelegt, was man denn macht, wenn X passiert und Y passiert. Das heißt, das kann beliebiges passieren nach einem Jahr. Guckt man sich mal an und setzt die Kriterien dann dementsprechend fest, nehme ich an.
Naja, also ja, ich habe ja gestern noch durch Zufall irgendwie morgens die Pressekonferenz von Merkel, Westerwelle und Seehofer gesehen zum Koalitionsvertrag. Ja, ich glaube, was man jetzt auch nicht falsch verstehen darf, ist, es hat einer von den drei noch mal klar gesagt in dieser Pressekonferenz, dieser Koalitionsvertrag ist natürlich erstmal nur, ich sag mal so, der setzt jetzt die Rahmenbedingungen zwischen denen fest. Was das jetzt wirklich im Detail für die einzelnen Punkte in Zukunft bedeuten wird, das wird quasi auch jetzt erst in Zukunft geklärt. Also ich denke mal, ich habe den Koalitionsvertrag noch nicht gelesen, also dass der in vielen, vielen Teilen wahrscheinlich relativ schwammig ist und da halt irgendwelche Richtungen drin stehen und was das konkret bedeutet, wird erst in Zukunft irgendwie geklärt werden.
Ja, nur halt, dass das Zugangserschwerungsgesetz würde ja jetzt an sich in Kraft treten, deswegen sollte man das schon relativ schnell sehen. Aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das schon Beschluss war oder nicht, was damit passiert. Für dieses Jahr, weil ich meine, wenn man es erst im Jahr beschließt, dann bringt das ja nichts.
Also ich hätte mich auch ein bisschen gewundert, ich hatte nur so ein bisschen über Twitter und in der Presse irgendwelche Wahnsinnsmeldungen gelesen, wo man von der Überschrift dachte, oh geil, und wenn man sich dann aber im Detail angeschaut hat, war das dann doch alles schon so ein bisschen so, okay.
Das ist wirklich. Ja meist so irgendwie,
leider. Ja, absolut.
Ja, deswegen werde ich mir das auf jeden Fall nochmal durchlesen, Koalitionsvertrag und so. Zumindest weiß, worüber ich spreche. Ja, also ich denke mal, weg vom Fenster sind all diese Probleme da nicht, die wir ja auch schon vorher hatten. Und ich meine, Netzneutralität und so weiter wird sicher noch ein anderes Thema sein. Also wie gesagt, ich muss nochmal durchlesen, aber wie viel zur Förderung des Internets drinsteht, wäre natürlich noch eine andere Frage, ob man da auch mal sieht, dass das auch irgendwelche Chancen hat und nicht nur irgendwelche Gefahren da lauern. Also zumindest Breitband will man ausbauen. Aber es ist natürlich auch die Frage, was man inhaltlich macht und was man natürlich auch als Bundesregierung dann nachher macht, um vielleicht transparenter zu sein.
Ja, absolut.
Und ob man sowas wie data.gov auch in Deutschland irgendwann kriegt. Da hat es ja, glaube ich, jetzt so ein Verein gegründet, ne? Wenn ich mich da recht erinnere.
Keine Ahnung.
Das irgendwie habe ich bei Netzpolitik mal, glaube ich, irgendwo gesehen, der sich auch um sowas kümmern will, dass wir auch die Daten, die so die Regierung hat, natürlich nicht die Daten der Bevölkerung, sondern halt so generell Daten, die sie irgendwo gespeichert haben, dass sie das eben zur Verfügung stellen. Also statistische Daten und so ein Kram. Ja, ich schaue mal, ob ich es noch finde. Open Data Network gegründet hier, das war am Donnerstag. Oder Mittwoch wurde das anscheinend gegründet. Das Open Data Network ist ein offenes zivilgesellschaftliches Netzwerk, welches die Themen Open Data, Open Access, Open Government, Transparenz und Partizipation auf die politische Agenda setzen möchte. Ziel des Netzwerkes ist es, den freien und ungehinderten Zugang aller Bürgerinnen und Bürger zu allen Daten aus Politik, Verwaltung und Wissenschaft zu ermöglichen und zu fördern. Wir wollen neue basisdemokratische Formen und Methoden für Kollaboration und Partizipation erforschen und entwickeln und so einen Beitrag dazu leisten, Politik und Verwaltung offen, transparent und bürgernah zu gestalten.
Ja. Ich bin mal gespannt. Ich denke, da wird es auch jetzt die nächsten Wochen noch viele Ankündigungen geben. Ich meine, die waren jetzt alle so damit beschäftigt, überhaupt erstmal diesen Koalitionsvertrag auf die Straße zu kriegen. Ist ja auch immer dann so große Stühlerücken innerhalb der Parteien und so weiter nach so einer Bundestagswahl irgendwie. Die Leute werden neu aufgeteilt auf neue Positionen und so weiter. Da waren, glaube ich, die letzten Wochen alle in so einem Schwebezustand, bis jetzt erstmal dieser Koalitionsvertrag fertig ist. Es wird, glaube ich, morgen die Bundeskanzlerin gewählt. Und ich denke, dass dann noch viel passieren könnte und mal konkretere Sachen hören wird, was da so geplant ist.
Können wir auch mal Frau Merkel einladen, dass sie ein bisschen mal drüber erzählt.
Ja, wir könnten ja mal Frau Leuthörer-Schnarrenberger zum Podcast einladen.
Ja, können wir machen. So, opendata-network.org ist die Adresse von dem Ding. Ja, gibt es ja, glaube ich, in Großbritannien jetzt auch, ne, sowas wie data.gov, heißt dann data.gov.uk. Ja, dann brauchen wir also data.gov. Oh, Authentifizierung erforderlich. Tja, wohl nicht so offen. Oh, und dann kommt man zu Google Groups. Das ist ja interessant. Ja, dann würde ich vorschlagen, nennt man es einfach data.gov.de. Ich werde das schon mal. Na, gov ist ja schon weg, wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, was wir noch für Themen hatten. Ich meine, eine Sache ist natürlich noch, es gab ja auch so einige Initiativen in dem Jahr. Also wir hatten ja zum Beispiel, groß angekündigt wurde ja die Open Web Foundation. Und was hat die gemacht das Jahr?
Sich gewählt.
Also erzählt.
Positionen verteilt. Richtlinien definiert. Und
aber eine Spezifikation ist noch nicht rausgekommen, ja.
Keine Ahnung, also, ich habe nur mitbekommen mit irgendwelchen, ich kandidiere hierfür, ich kandidiere dafür, dann habe ich das dann irgendwann abbestellt.
Ach so.
Also ich habe bemerkt, dass Thomas Huhn da ja ein Mitgründer ist und den können wir ja nochmal einladen und dazu interviewen.
Schau her. Übrigens, ein großer Erfolg, wie ich finde, auf den wir noch gar nicht eingegangen sind. Wir haben ja auch mal eine Folge zu UAUS gemacht.
Ja.
Und Twitter hat es ja mittlerweile. Ne, das kann man ja,
stimmt, ich meine, da gab es auch Skandal
und so weiter. Ja, da hat sich doch, ich glaube, man könnte fast mehr Erfolge für UAUS verzeichnen als für die OpenID-Geschichte.
Aber es ist halt auch wieder etwas, was so im Hintergrund läuft, ne, wo man jetzt nicht wissen muss, was das ist.
Genau, ich glaube, deswegen funktioniert es, weil der User damit eigentlich nichts zu tun hat, ja. Ja.
Nee, also ich denke auch, was da passiert. Also ich sehe auch da, also da bin ich zumindest ja auf der Liste, also ich habe auch, was da halt passiert in der ITF, also Internet Engineering Task Force, wo das jetzt hinwandern soll. Also da wird ja schon einiges diskutiert und die neue Version der Spezifikation wird auch da ja recht aktiv weiterentwickelt von Aaron und anderen. Und das ist eigentlich ganz gut, was da so passiert.
Wobei ich sagen muss, dass es da seit eben dieser wurde die Zwischenversion überhaupt verabschiedet oder ist es immer noch ein Draft? Also dafür, dass eben nach diesem Twitter-Skandal in Anführungszeichen so riesen Wellen geschlagen wurden von wegen, Phishing möglich und so weiter, ist danach auch relativ wenig passiert.
Ja, jetzt außerhalb, aber zumindest jetzt von der Spezifikation her gibt's ja jetzt eine neue auch bei der ITF. Also ich meine, dieser, was ist es, 1.0a, glaube ich, ist die Version.
Aber ist die final?
Ja, was?
Oder ist es irgendwie nur so ein Beta-Draft oder sowas?
So ganz den Standard, weiß ich gar nicht, was der jetzt wäre. Ich klicke mal drauf und guck mal hier.
Weil ich glaube, es hat auch noch niemand bisher implementiert, nicht mal Twitter.
Also hier steht nichts davon, dass das irgendein Draft ist. Aber ich meine hier, das ist ja eh, sag mal, diese OAuth-Spezifikation, die jetzt auf OAuth.net steht, die ist ja eh von keinem Standardisierungsgremium irgendwie. Das ist ja,
natürlich.
Aaron's oder sag mal von den Autoren hier, die haben ja da die Rechte dran, da sind ja relativ viele auch. Aber es ist ja jetzt irgendwie, das ist ja eben noch nicht bei der ITF. Deswegen gibt es da, glaube ich, jetzt auch nicht so den Prozess, wann was jetzt Draft ist und wann das jetzt ein voller Standard ist und so weiter. Das ist ja bei der ITF relativ kompliziert, dass du da viel erstmal Implementierungen haben musst, bevor das irgendwie einen Schritt weitergehen kann und so. Und wer dann auch drüber geguckt haben muss und wie lange das irgendwie, sagen wir mal, unter Public Review dann noch steht, dass Leute kommentieren können. Sag mal, was ich da eher das ein bisschen sehe, ist, dass sich doch auch einiges ändert mit der neuen Spezifikation, die bei der ITF gemacht wird. Und da bin ich eher, also das mag dann wieder so ein bisschen sein wie bei OpenID, wo sich auch viel ändert oder viel hinzukommt, sodass man halt auch, sagen wir mal, Schwierigkeiten hat, da mit der Implementierung nachzukommen. Und wo es dann auch wieder verschiedene Versionen natürlich gibt, dass die einen das haben, die anderen haben das. Da weiß ich halt nicht, ob das da auch passieren kann. Also ich muss es mir nochmal im Detail auch angucken, was jetzt wirklich genau die Änderungen sind, aber zumindest gut, es gibt jetzt, sagen wir mal, irgendwie vom Wording her andere Namen, sprich der Service Provider heißt dann Server und der Consumer heißt dann Client, aber hauptsächlich um halt dem HTTP-Protokoll da mehr näher zu kommen. Gut, wie es jetzt in der Spezifikation steht, ist natürlich dann was anderes, als wie es dann nachher ist dann, sagen wir mal, egal, wenn nachher dieselben Felder im Request stehen.
Ja, okay, aber trotz allem ist halt OAuth, da gibt es halt dann eine zweite Version und man kann dann gezielt trennen, also man kann eben gezielt nachschauen, welche Version es ist und dann eben anhand der Version das Ganze authentifizieren. Bei OpenID finde ich halt immer noch das Problem, unterstützt er dann noch Attribute Exchange und SREC nimmt man immer noch, schleift man immer noch mit durch. Also man muss so viele Sachen prüfen, was es wahnsinnig unübersichtlich macht. Ja. Und da ist, glaube ich, die Problematik bei OAuth nicht ganz so groß. Also da gibt es halt
nicht.
Entweder man, ja genau, halt bei ab Version 5 dann sicherlich auch, klar.
Nee, aber es ist nicht direkt in der OAuth-Spezifikation drin. Da ist ja eher so, dass es dann Extensions sind, die irgendwie in anderen Spezifikationen drin sind. Und die Original-OAuth-Spezifikation, also die 1.0a, halt jetzt, wie sie da auf OAuth.net steht, Die wird dann bei der IETF Nummer N2-Spezifikation sogar so schon gesplittet.
Oh Mann.
Das eine ist halt...
Ich befürchte Schlimmes.
Sag mal, zusammen sind die immer noch das Gleiche. Ich denke, es macht aber auch Sinn, weil das eine ist halt wirklich nur, wie du einen autorisierten Request machst. Das heißt, wie du den Request dann signierst und so weiter. Also der eigentliche Zugriff auf den Service wird da definiert. Mhm. Was dann in der anderen Spezifikation drin steht, ist, wie dieses Access-Token von dem Server in dem Fall zum Client transferiert wird. Das ist ja das Hauptproblem.
Also der Handshake also und das andere ist nur der Zugriff.
Genau, sie ist redirect, das wird dann ausgelagert und die Idee dahinter ist, dass das nur eine Idee, also eine Möglichkeit sein soll, wie man dieses Token halt vom Server zum Client transferieren kann. Das ist halt, wenn der User irgendwie involviert ist. Und Aaron hat auch letztens noch gepostet, dass es ja noch andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel eine Möglichkeit ohne dieses temporäre Token, dass er einfach direkt übertragen wird. Oder auch ganz ohne User, dass man es einfach so von Server zu Client transferieren kann.
Ja, weil das große Problem ist, wenn du OAuth nutzen willst, ohne dass ein User dabei ist, dann musst du halt immer, bisher musst du immer irgendeinen Pseudo-User erstellen, einmal diesen Handshake machen, dass du das Access-Token hast und von da an dann weiter. Also zum Beispiel, wenn du jetzt als Plattform twittern willst, hast du ja jetzt nicht unbedingt einen User, musst aber trotzdem eben dir so einen Pseudo-User erstellen, um diesen Handshake einmal gemacht zu haben, mehr oder weniger.
Wie gesagt, da könntest du dann entweder Extension geben oder eine andere Spezifikation, die dann beide Seiten natürlich implementieren müssen und die dann über wahrscheinlich dann Service Discovery, also XAD, dann wieder gefunden werden kann, sodass man halt gucken kann, was die Gegenseite dann versteht.
Und spannend wäre es dann ja auch eben für andere Protokolle, wie zum Beispiel, es gibt ja da so ein Draft OAuth über XMPP zum Beispiel.
Ja, XMPP wäre ja auch noch so eine Sache, wie sich das, sagen wir mal, in Zukunft weiterentwickeln wird oder wie sich das Verbreitung finden wird, wahrscheinlich eher die Frage. Weil das scheint ja immer mehr auch drauf aufzubauen, also Google
Base. Ich glaube, das hat auch eine Chance, weil da auch kein User dabei ist.
Ja, aber man muss sich trotzdem einloggen und das ist dann ja eher so ein wieder so ein E-Mail-ähnlicher Identifier. Ja. Also es mag ein bisschen reinspielen. Ja, aber ich wollte trotzdem nochmal zu diesen Gruppierungen, also Open Web Foundation, fragen wir den Herrn Huhn mal oder gucken nochmal auf die Liste, was da passiert. Zumindest sehe ich im Moment jetzt keine Spezifikation, die jetzt unter deren Fittichen läuft, die jetzt irgendwie ich in letzter Zeit gesehen habe. Also weder Webfinger noch Salmon Protocol, PubSub, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch nicht.
Auch nicht.
Aber interessant war halt, dass irgendwie damals gab es ja eine etwas schwierige Zeit für das Data Portability Project, wo alle so auf uns rumgehackt haben. Und wir danach angefangen haben, mal auch Regeln zu erstellen, weil das war ja auch das ist, glaube ich, generell das Problem. Wenn man sich erstmal so zusammentut, hat man erstmal keine Regeln und weiß dann gar nicht, wie man irgendwelche Entscheidungen trifft. Und dann haben wir angefangen, so ein Governance-Taskforce da zu bilden und uns diese Regeln dann zu überlegen. Was war dann schon vielen Leuten irgendwie, glaube ich, zu viel Gelaberei? Und die sind dann alle zur Open Web Foundation abgewandert. Um dann dort zu labern. So kam es mir zumindest vor, weil ich meine, damals hörte sich das ja alles total an. Ja, wir machen das jetzt hier und sofort fangen wir an, hier tolle Spezifikationen zu machen. Aber ich glaube, die haben erstmal viel auch Regeln gemacht, ne?
Jo.
Was ja auch sein muss an sich. Ich meine, das ist halt die Sache. Ich meine, klar, als Entwickler mag ich jetzt mich lieber direkt auf die Spezifikationen konzentrieren, aber das Problem ist halt natürlich in so einer Gruppe, dass es dann schon irgendwie mal auch geregelt werden muss, wie die Spezifikation nachher aussieht, wenn es da irgendwelche Dissonanzen gibt, was der eine meint und der andere meint, wie man abstimmen will oder wie Konsens gefunden werden muss. Also ich meine, bei der IETF gibt es ja diesen Rough Consensus, wo ich mir immer noch frage, wie der eigentlich funktioniert, was so ein grober Konsens sein soll oder wie man den findet. Und wer das nachher entscheidet, vor allem, dass das jetzt dieser Konsens ist. Da wäre auf jeden Fall auch nochmal interessant, dazu reinzuhören. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Regeln müssen, glaube ich, sein. Deswegen war ich auch von der Cantera Initiative eigentlich relativ angetan, weil da hat man erstmal nicht so viel von gehört. Aber als sie dann, sagen wir mal, da war und gestartet ist, war an sich alles in place. Also es gab ein Wiki, es gab Blogs, es gibt eine Infrastruktur für auch vor allem die IP-Rechte, also sprich, wer die Rechte nachher an diesen Standards hat, beziehungsweise dass sichergestellt ist, dass jetzt keine die sogenannten Patent Trolls daherkommen und da dich nachher verklagen. Also das ist eigentlich recht gut da gelöst und man konnte eigentlich direkt anfangen zu arbeiten an den Spezifikationen. Mhm. Aber da waren jetzt auch relativ viele Firmen dabei, die auch da das finanziell unterstützen. Es gibt auch Leute, die dafür arbeiten und zum Beispiel auch so die ganzen Sachen regeln, wie neue Wikis anlegen, Mailinglisten anlegen und halt checken, ob auch alle Leute diese IPR-Agreements da akzeptiert haben und so. Also das ist eigentlich schon ganz gut da. Wir haben es ja auch bei der OpenID Foundation gesehen, dass gerade so die rechte Lage, also wem diese Spezifikation gehört, da gerade bei OpenID ja auch ein bisschen problematisch war am Anfang, weil man sich eben da einfach so zusammengesetzt hat und erstmal was gemacht hat und dann nicht klar war, wem das jetzt eigentlich alles gehört und unter welcher Lizenz das jetzt machen. So, Herr Pötter sagt noch, dass die OpenID Foundation gar keine Spezifikation machen will. Die wollen doch eher sowas wie IPR machen.
Naja, sie wollen keine neuen Spezifikationen machen, sondern sie wollen eben Leuten, die an Spezifikationen arbeiten, unter die Arme greifen, um eben diesen ganzen rechtlichen Kruscht drumherum,
also
genau, oder die Organisation halt eben, ja.
Ich glaube, in Deutschland würde man sowas Dachverband nennen.
Ja, sowas in die Richtung. Ja, deswegen kann es schon sein, dass die vielleicht eben bei OAuth irgendwie mit unterstützen oder bei OpenID, keine Ahnung. Aber eigene wollen sie eben nicht entwickeln. Also es geht eher darum eben...
Ja gut, die beiden ja jetzt nicht. Mein OAuth wird dann unter der ITF-IPR sein und
ja, okay.
OpenID hat ja eh eine eigene Regelung. Also wird es wahrscheinlich eher so kleinere Sachen erstmal sein, die jetzt so neu kommen. Ich meine, da haben wir ja einiges, wie eben ja genannt. Gut, aber dann muss man ja trotzdem, also ich meine, trotzdem braucht man irgendwelche Regeln irgendwann. Also und es sei es jetzt nur diese Lizenzregeln und die müssen wir natürlich bald erstellen.
Ja.
Sollte man sich wahrscheinlich.
Ja, ich weiß nicht, ob die nicht sogar dann eben bestehende Lizenzregelungen einfach wiederverwenden wollen oder zumindest gucken, welches jetzt die sinnvollste ist und dann eben sagen, wir machen es nach der Apache oder nach der GNU oder was weiß ich.
Ja gut, ich weiß nicht, es ist ja immer im Auge des Betrachters, was das Sinnvollste ist. Also ich meine, sonst bräuchte man nur eine Standardisierungsgremium. Ne?
Ja, aber also ich glaube nicht, dass sie auch neue Lizenzmodelle oder neue Rechtemodelle oder sowas entwickeln wollen. Ich glaube, da geht es eher nur darum, Leuten, die von Spezifikationen erstmal wenig Ahnung haben, unter die Arme zu greifen und ihnen bei den Schritten einfach helfen.
Gut, vielleicht können wir das ja nochmal... Fragen.
Genau, da fragen wir am besten.
Genau. Gut. Wir sind ja schon wieder eine Stunde dabei, oder nicht?
Ja, kann sein. Ich weiß nicht, wir haben ja so viel vorher gelabert. Das Beste ist ja nie im Podcast, das ist das Problem. Ja, wir können ja noch einen kurzen Ausblick machen. Wie geht's denn weiter? Hat Open Web eine Chance oder nur Facebook? Okay.
Ja, Sebastian. Ja,
dann schön, dass...
schön, dass wir darüber gesprochen haben.
Genau. Also, sieht eher schlecht aus. Aber da müssen wir uns thematisch dann umorientieren.
Nee, also ich glaube ja immer noch, dass Facebook Stück für Stück halt so schnell, wie sie müssen, irgendwie offene Technologien adaptieren werden. Also ich denke halt, dadurch, dass einfach Facebook momentan diese Marktmacht hat, und müssen die sich halt nur so weit öffnen, wie sie müssen. Und die Geschwindigkeit ist ja momentan nicht sehr groß, inwiefern sie das tun müssen. Mhm. Aber ich denke, da wird schon noch immer was passieren. Und ansonsten denke ich halt, dass das Thema an sich, also portable Identität, portabler Social Graph, Activity Streaming und so weiter, nach wie vor natürlich ein heißes Thema ist, was sich stark weiterentwickeln wird. Und deshalb wird auch das Thema Open Web auch das nächste Jahr und die nächsten zwei, die nächsten drei Jahre wahrscheinlich noch heiß diskutiert bleiben. Und es ist weiterhin wichtig, dass Leute da aktiv sind und diese Standards entwickeln, weil ich denke mal, dass die Use Cases einfach da sind, ne? Und es
ist immer mehr Anwendung. So Use Cases?
Ja, das ist ja eigentlich das, was immer nicht auf den Podcast kommt. Ich denke mir, dass Use Cases da sind und dass der Bedarf dafür wächst und dass immer mehr Leute auch, ich sag mal, diesen Bedarf eventuell selbst entwickeln werden, dass sie es irgendwie toll finden werden, ihren Social Graph mitzunehmen, Activities zu streamen und so weiter und so fort. Und ich denke halt, aber das Problem haben wir in Anführungszeichen Early Adoptern ja immer, ne? Wir haben quasi, wir adopten was und finden das alle ganz toll und machen rum und wild und tun. Und wirklich kommen tut es dann leider erst 2 bis 3 Jahre später.
Ja.
Oder reicht es die große Masse und deshalb fallen wir dann vielleicht immer in so ein kurzes Loch und denken, oh, jetzt haben wir das alles so schön überlegt, das könnte alles schon so toll sein. Aber leider geht immer alles langsamer, als wir ursprünglich uns das wünschen würden.
Genau, wir können auch nächste Woche vielleicht nochmal so einen Second Life Podcast wieder anfangen.
Geil, genau. Kommen jetzt wieder hinten durch die kalte Küche.
Ja, ja, wobei ja es ja nicht so ist, dass es tot ist. Also es berichtet nur keiner. Wir könnten genau. Das ja ändern. Aber
selbst die deutsche Presse hat da neulich wieder freiwillig drüber geschrieben.
Ja, ich hab's auch gesehen.
Ja.
Ja, gut, ich bin da an sich auch deiner Meinung. Ich meine, sind auch ziemlich am Anfang ja noch, muss man ja sagen. Ich meine, das sind ja alles nur, sagen wir mal, erstmal alles Experimente, was überhaupt funktioniert. Klar ist auch, dass der User dann irgendwie das auch wieder da irgendwie mitkommen muss und das auch wieder alles verstehen muss irgendwann. Und das dauert halt natürlich auch seine Zeit, bis das klar ist, was man alles machen kann. Und wo natürlich auch die Vorteile sind. Und ich sehe auch schon, dass mehr und mehr Services oder auch, sagen wir jetzt einfach Firmenwebseiten oder sowas, vielleicht auch mal irgendwann so ein bisschen sozialer oder soziale Interaktionen haben wollen. Und da will ich ja mich dann auch nicht wieder überall wieder neu anmelden und Ähnliches.
Denke ich auch.
Und da ist natürlich auch wieder die Frage bei eben den, sagen wir mal, nicht so erfolgreichen Providern, also alle außer Facebook, ob man sich eben nicht doch irgendwie dann zusammentut und mal so einen Gegenvorschlag macht. Ich meine, mit Open Social hat es ja auch funktioniert erstmal. Zumindest den im Griff zu haben, den viele benutzen. Aber ist vielleicht auch wieder was, wo der User es nicht direkt sieht. Das kann natürlich auch wieder sein. Also wäre die Lehre daraus, man macht einfach irgendwas, was der User nicht begreifen muss. Braucht man auch keine Marketingkampagne.
Und Herr Pfeffele, Ihr Ausblick?
Also ich glaube auch, dass das jetzt nochmal... Ich glaube sogar, dass das jetzt nochmal zunehmen wird, weil bisher hat halt der technische Teil des Open Webs gefehlt. Also man hatte eben die Standards nicht. Die waren alle weit verstreut. Man hatte zwar OpenID, aber OAuth war noch nicht so richtig verbreitet und es gab noch nichts für Aktivitäten und es gab noch nichts für den ganzen anderen Kost. Aber jetzt, wo man so die Basis geschaffen hat und so einigermaßen rumgesponnen hat, wie was ineinander greift, kann man sich ja jetzt endlich mal dran machen, das Ganze schön zu implementieren. Am besten so, dass der User davon nichts mitbekommt, dass es auch funktioniert. Ich glaube, es fehlen einfach so ein paar Anwendungsfälle. Also wenn eben der OpenID-Benutzer wirklich auch die Vorteile erkennt, wenn er danach gleich auch Aktivitäten wegschreiben kann und so weiter, dann funktioniert das vielleicht wirklich, ist es ein Selbstläufer, keine Ahnung.
Also ich denke, die Technik ist jetzt an sich alles da. Ich meine, du kannst
genau. Hast
an sich für alles Standards, ne? Also jetzt sei es jetzt Open Social RESTful, also Portable Content genau. Sind hauptsächlich. Du hast OpenID, OAuth, mit XRD hast du so einen Service Catalog. Also an sich kannst du alles damit machen. Also zumindest kannst genau. Du so ein Grundsystem, sowas wie Facebook Connect, kannst du mit offenen Standards implementieren. Also ich meine, MySpace-ID, sagen wir mal, ist eigentlich ja fast das beste Beispiel dafür.
Ja. Also ich glaube, bisher war eben so das große Problem, dass man erstmal die Techniken entwickeln musste, also eben OAuth und Open Social weiter vorantreiben, dass auch die RESTful APIs einigermaßen das machen, was sie machen sollen und eben dann noch die Aktivitäten, dass man da noch so ein bisschen unterscheiden kann, ist es jetzt irgendwie ein Bookmark oder ist es eine Freundesanfrage oder sowas. Aber dass das jetzt einigermaßen alles abgehandelt ist und man jetzt eben hergehen kann und schöne Use Cases bauen.
Ja, können wir das Wiki ja wieder aufmachen, ein paar Use Cases, ja. Die man bauen kann. Wie noch eine Hausaufgabe. Schön für unsere Zuhörer.
Schön in unser Wiki. Das ist eigentlich schön. Wir haben euch jetzt im Prinzip ein Jahr lang versucht, auf das Level zu bringen, dass jetzt eigentlich alle Standards bekannt sind. Jetzt ist die Aufgabe, Use Cases bitte loslegen,
genau. Umsetzen und gleich implementieren.
Genau, die Entwickler unter euch können das bitte sofort implementieren. Und guck mal, hier so einen Innovationsschub für Deutschland vielleicht mal auslösen.
Und zum Abschluss als kleines super Beispiel ist eben dieses, wie heißt das Protokoll? Salomon-Protokoll?
Salmon. Wie Salmon. Der Lachs.
Ah, okay. Ist ja das perfekte Beispiel. Also da werden praktisch alle möglichen bestehenden offenen Standards genutzt, neu kombiniert und es kommt was komplett Neues bei raus. Mhm. So soll es ja eben sein. Jetzt hat man die ganzen technischen Sachen, jetzt was Cooles zusammenbauen.
Genau, und wir werden das natürlich weiterverfolgen, was ihr dann macht. Dann laden wir euch gerne in den Open Web Podcast ein, dass ihr das ein bisschen beschreiben könnt. Ne? Vielleicht bedanken wir uns auch nochmal an allen Gästen, die wir haben hatten, über das Jahr über. Ich habe leider jetzt keine Liste.
Aber alle, die da waren.
Genau, jeder weiß, wer gemeint ist. Auf jeden Fall vielen Dank. Und wir sehen natürlich so zu, dass wir nochmal wieder ein paar Gäste hier vielleicht haben. Wäre auch nicht schlecht. Falls ihr Themenvorschläge habt, wäre natürlich auch gut, wenn ihr die uns einfach hinterlasst. openwebpodcast.de. Dort findet ihr uns. Ja, und dann wünsche ich euch allen und uns noch einen schönen Sonntag und ein schöne weitere 10 Jahre mit dem Open Web Podcast.
20.
20, okay, 20. Ja, vielen Dank.
Tschüss.
Wiederschauen.
Tschüss. Ciao.